Heute bei «Apropos» ein 90-jähriges Verbrechen. Im Februar 1934 stirbt in der Stadt Zürich eine Frau. Sie verstickt an einem offenen Gashahn in ihrer Küche. Zuerst glaubt man an einen Unfall oder an einen Suizid. Dann kommt ihre Ehemann in Verdacht.
Auf diese Frau Neff sind verschiedene so Heftli-Versicherungen, hat es da noch gegeben, so Lebensversicherungen abgeschlossen worden. Und einer der Begünstigten oder der Hauptbegünstigten war der Hans Neff.
Und die Öffentlichkeit, die verfolgt den Fall und den Prozess, der auf den Fall folgt, sehr neugierig.
Kurz vor 2 Uhr wird der Zugang zur Tribüne des Zürcherischen Schwurgerichtssaals geöffnet und wenige Minuten später ist der letzte von den rund 200 Sitzplätzen besetzt. Vor den Fenstern staut sich die Menge derer, die keinen Einlass mehr fanden.
Ist das alles ein Verbrechen gewesen oder einfach ein blöder Unfall?
Dann hat er mir so ein 100-seitiges Pamphlet in die Hand gedruckt, das geheissen hat, Neff ist unschuldig.
Lilian Minor, Redaktorin und Gerichtsreporterin beim «Tagesanzeiger», hat sich den historischen Fall aus heutiger Perspektive nochmal angeschaut. Und sie nimmt uns heute im Podcast «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» mit in die 1930er Jahre. Zu einem mutmasslichen Verbrechen. Hallo Lilian.
Hallo.
Lilian, wir gehen zurück ins Zürich von 1934 für die Folge. Wie muss man sich die Stadt damals vorstellen? Wie sieht so der Alltag der Menschen aus?
Wir sind im Jahr 1934 in der Wirtschaftskrise. Der Hitler hat die Macht ergriffen in Deutschland. Viele Leute sind arm, viele sind arbeitslos. Es ist eine sehr unsichere Zeit. Man weiss oder ahnt jedenfalls, dass da sich eine Entwicklung anbahnt, die sehr schwierige Konsequenzen haben könnte. Und die Leute gieren nach Unterhaltung, sie gieren nach Zerstreuung, alles, was ihren Alltag irgendwie ein bisschen erleichtert.
Mhm. Vor diesem Hintergrund ereignet sich jetzt eine Geschichte, die eben das Bedürfnis nach Neugier natürlich befriedigt. Und die Hauptpersonen dieser Geschichte heissen Luise und Hans Neff. Was weiss man über die beiden?
Der Hans Neff ist der Typ gutmütiger Luftibus, ein Frauenheld. Er ist ständig in Geldnot. Die NZZ beschreibt ihn einmal als unsolider und unzuverlässiger Bursche. Er betreibt eine illegale Zahnarztpraxis in seiner Wohnung und vor allem nimmt er Abtreibungen vor, die damals ja verboten waren. Luise Neff ist Witwe, wird als lebenslustige, aber auch als oft depressive Frau beschrieben. Heute würde man sie wahrscheinlich als bipolar bezeichnen. Das hat man damals noch nicht gekannt. Sicher ist, dass sie alkoholabhängig war und sie hat auch Kokain und Morphium konsumiert.
Die beiden wohnen zusammen in einer Wohnung an der Seilhallenstrasse 3. Das ist so zmitzt in Zürich. Was passiert am 22. Februar 1934 in dieser Wohnung?
Was in dieser Wohnung passiert ist, wissen wir nicht genau. Was wir wissen, ist, dass am Morgen früh die Nachbarn geweckt worden sind, weil der Hans Neff ganz verzweifelt nach einem Mameli gerufen hat. Mameli hat er seiner Frau gesagt. Er hat seine Frau auf dem Küchenboden liegend gefunden, den Gashahn offen und sie hat sich nicht mehr bewegt. Und er hat dann am Anfang das Gefühl gehabt, sie sei betrunken. Und die Nachbarn haben dann den Rettungsdienst angerufen und die haben nur noch ihren Tod feststellen.
Es kommt nicht nur der Rettungsdienst, sondern dann auch die Polizei. Was denkt denn die Polizei damals, als sie die Frau so in dieser Küche findet?
Die Polizei denkt zuerst an einen Suizid oder an einen Unfall. Es wird schnell klar, dass Luise Neff an einer Gasvergiftung gestorben ist. Der Gashahn in der Küche war offen und der Gasschlauch am Herd abgerissen. Und man hat vermutet, dass sie sich das Leben nehmen oder eventuell betrunken umgekehrt ist und den Gashahn abgerissen hat. Es war dann erst ein Versicherungsinspektor, der Verdacht geschöpft hat und das Gefühl hatte, da stimmt etwas nicht.
Warum kommt der einen Verdacht über?
Luise Neff war gegen Unfallversicherer. Das war damals nicht ganz unüblich. Es hat sogenannte Heftli-Versicherungen gegeben. Wenn man bestimmte Heftli abonniert hat, ist man mit dem Abo zusammen automatisch gegen Unfall versichert. Bei der Luise Neff waren das aber 30'000 Franken, wo der Versicherungsinspektor das Gefühl hatte, das ist viel höher als üblich war unter Leuten in dieser wirtschaftlichen Situation, wie die zwei waren.
Und dann gibt es noch so ein paar Sachen mehr, die Hans Neff ein bisschen verdächtig machen. Was fällt der Ermittler auf?
Eins der wichtigsten Beweisstücke ganz am Anfang, oder vermeintlichen Beweisstücke ganz am Anfang, der Ermittler findet einen Brief auf dem Tisch, wo die Luise Neff geschrieben hat, wo aber offensichtlich der Hans Neffs Datum gefälscht hat. Dann ist der Hans Neff, wie gesagt, ein Luftibus. Er hat es mit der Wahrheit nicht so genau genommen. Er hat gelogen, wenn er das Gefühl hatte, es sei auch praktisch. Bekannt wird dann auch, dass er Streit gehabt hat mit seiner Ehefrau, dass er auch ein, zwei Mal gesagt hat, er sei überdrüssig. Und dann ist natürlich der Hergang, den Hans Neff geschildert hat, von dem Abend. Er war mit seiner Frau an der Fasnacht, man hat sehr viel getrunken. Man ist dann heim am Morgen früh. Und die Frau Neff hat dann die Zahnbehandlung verlangt von ihm um 3 Uhr am Morgen. Und zwar hat die Luise Neff panische Angst vor dem Zahnarzt gehabt und hat an dem Abend erklärt, sie hätte jetzt genug Mut sich angetrunken für eine Zahnbehandlung. Er hat ihr dann Spritzen gesetzt, hat er erzählt, und die Spritzen hätten aber nicht gewirkt. Und dann sei er ins Bett gegangen und 3 Stunden später, als er verwacht sei, sei seine Frau tot auf dem Küchenboden gelegen. Und das haben die Ermittler dann doch eine eher verdächtige Geschichte gefunden.
Also eine recht spektakuläre Geschichte. An dieser Stelle müssen wir kurz eine Pause machen in dieser Geschichte und darüber reden, wieso wir das heute alles so gut rekonstruieren können, obwohl das 1934 passiert ist. Das hat nämlich unter anderem mit einem Mann zu tun, mit dem Christian Huber.
Mein Name ist Christian Huber. Ich bin Oberstaatsanwalt, dann Oberrichter.
Der Christian Huber war ein langjähriger Richter im Kanton Zürich. Zwischen 1994 und 1999 war er Präsident des Geschworenengerichts. Und später war er dann Finanzdirektor vom Kanton Zürich.
Der Christian Huber hat ein Buch zu dem Fall Neff geschrieben. Der Podcast, der stützt sich auch immer wieder auf das ab, was er dort zusammengetragen hat. Wie ist er auf den Fall Neff aus dem Jahr 1934 gestossen?
Das war ein Zufall gewesen, insofern, als sich der Christian Huber damals als Finanzdirektor hat müssen ein Porträt von sich machen lassen. Und das hat der Balz Bechi gemalt, ein Kunstmaler. Am Balz Bechi, sein Vater, war der zweite Verteidiger von Hans Neff.
Angefangen hat es, als ich als junger Oberstaatsanwalt den Walter Bechi kennengelernt habe. Der war hier schon weit im Pensionsalter. Er hatte Spezialaufgaben für die Oberstaatsanwaltschaft gehabt und er hat sein Büro neben mir gehabt. So haben wir uns kennengelernt. Jahre später, als ich Regierungspräsident geworden bin, bin ich für die Ahnengalerie porträtiert worden von einem Maler namens Balz Bechi. Der war schon deutlich über 60.
Und er hat Christian Huber dann von dem Fall erzählt und hat ihm auch erste schriftliche Unterlagen gegeben. Und Christian Huber hat das dann spannend gefunden und hat angefangen zu grübeln und hat festgestellt, dass die Zeitungen damals extrem viel über den Fall geschrieben haben und hat gefunden, das interessiert mich.
Das hat mich schon interessiert, was ist aus dem Fall geworden. Dann habe ich angefangen zu recherchieren. Es ist eine True Crime Story. Das ist etwas, was sehr gut dokumentiert ist durch all die Zeitungsberichte und sogar nach Fotos aus dem Gerichtssaal, haben wir da alles machen können. Und dann bin ich in das Zeitungsarchiv hineingestiegen, da habe ich Zugang bekommen. Und ich habe aus dem Nachlass vom alten Walter Bechi habe ich Akten bekommen.
Der Kunstmaler Balz Bechi erzählt dem Christian Huber also von seinem Vater, der eine zentrale Rolle in dem Fall Neff gespielt hat, der zweite Verteidiger. Wer war der Walter Bechi gewesen?
In dem Zeitpunkt, wo Hans Neff seine Frau umgebracht haben sollte, war Walter Bechi noch Jus-Student, dann später ein frisch promovierter Anwalt, der sich dann in diesem Fall verbissen hat. Später hat Walter Bechi lang als Strafverteidiger gearbeitet. Noch später dann auch mal als Sonderanwalt im Büro neben dem Christian Huber. Und am Schluss von seinem Leben war er der Gründer der Sterbehilfeorganisation X.
Also das recht spannender Lebenslauf. Dass der Christian Huber sich so anfängt, für den Walter Bechi zu interessieren und für den Fall Neff, das hat ja aber auch mit seinem eigenen Bezug zu der Justiz zu tun. Du hast gesagt, er ist über mehrere Jahre im Geschworenengericht vorgesessen. Was ist das für ein Gremium?
Das ist noch interessant. Das ist erst vor 13 Jahren abgeschafft worden und man kann sich das heute eigentlich gar nicht mehr so richtig vorstellen. Das Geschworenengericht hat aus Laien bestanden. Die sind vorher nie am Gericht gewesen, die sind nur für einen Prozess rekrutiert worden und die haben über Kapitalverbrechen entschieden. Also unter anderem über Tötungsdelikte, aber zum Beispiel auch über Körperverletzungen und Vergewaltigungsfälle. Sie haben allerdings nur dürfen über Schuld oder Unschuld entscheiden. Die Strafhöhe hat der Richter festgesetzt. Was speziell war am Geschworenengericht, die Geschworenen hatten keinen Zugang zu den Akten. Das heisst, alles, was sie haben müssen wissen, hat man ihnen im Gerichtssaal müssen erzählen. Das heisst, man hat Unmengen Zeugen aufgeboten, man hat auch Sachbeweise im Gerichtssaal gehabt, wenn es Sachbeweise gegeben hat. Und das hat die Prozesse natürlich wahnsinnig nahe und interessant gemacht, weil man ja viel näher Einblick in das Leben hat, wie man sonst überkommt.
So Geschworenengericht, heute kennt man das eigentlich eher so ein bisschen aus den USA oder aus irgendwelchen amerikanischen Filmen. Was war denn so die Idee gewesen hinter so einer Art von Gerichtsbarkeit?
Das ist damals aus der Bürgerbewegung herausgekommen, wo man im 18. Jahrhundert eigentlich die Idee gehabt hat, dass die Bürger selber über ihr Schicksal, über ihren Staat bestimmen sollen. Und man hat dann die Vorstellung gehabt, dass wenn 12 unbescholtene Bürger entscheiden über so einen Fall, dass das besser abgestützt ist. Und man hat die Idee gehabt, dass sie sich nicht blenden lassen von ihrer Rolle, dass sie unabhängiger entscheiden und dass sie sich nicht kaufen lassen. Die Idee hat noch sehr lange Bestand gehabt. Im Kanton Zürich ist das Geschworenengericht erst vor 13 Jahren abgeschafft worden. Und zwar aufgrund von einem Entscheid auf Bundesebene, wo man die Geschworenengerichte einfach verboten hat.
Im Jahr 1934, im Fall Neff, welche Rolle hat das Geschworenengericht gespielt?
Wie gesagt, das Geschworenengericht hat nur über Schuld oder Unschuld entschieden. Was halt speziell war, das waren die Laien, die richten mussten. Die sind dann zum Teil Fachleute gegenüber gesessen, die irgendwelche komplizierten Erklärungen abgegeben haben. Es hat wahnsinnig Sitzleder gebraucht, so einen Prozess. Das ist Tage gegangen und die Leute, die sind ja nicht geübt gewesen, den ganzen Tag zuzuhören. Das ist für sie auch schwierig gewesen, einzuschätzen, wer hat recht, wer ist glaubwürdig, was könnte passiert sein. Es war eine schwierige Melange gewesen. Auf der anderen Seite sind dann auch Zeugen gestanden, die zum Teil noch einfachere Leute gewesen sind als die Geschworenen, die man befragt hat. Ich glaube, ja, es war eine schwierige Situation gewesen, dort um einen gerechten Urteil zu finden, zumal sie auch eine gewisse Erwartung von der Öffentlichkeit gegeben hat.
Im November 1934 geht der Prozess gegen den Hans Neff los. Eben, es gibt viel öffentliches Interesse an diesem Fall. In diesem Gerichtssaal sitzen, eben, wie du sagst, auch Geschworene. Sein erster Verteidiger, das ist aber noch nicht der Walter Bechi, oder?
Nein, das war der Wladimir Rosenbaum. Er war in den 20er Jahren eine Art Shootingstar als Anwalt. Man hat ihn gekannt, weil er mit seiner Frau zusammen auch einen Schuh fix gegeben hat für Künstler in Zürich. Unter anderem hat Hans Arp zu seinem Dunstkreis gehört. Er war ein bekennender Nazi-Gegner und er hat dann den Fall übernommen.
Er verteidigt also den Hans Neff. Wie wird der Prozess in der Öffentlichkeit wahrgenommen?
Ja, der Andrang war riesig. Wie gesagt, es hat wenig Zerstreuung gegeben. Der Gerichtssaal hat damals 200 Plätze gehabt. Die waren innerhalb von Minuten besetzt. Dazu beigetragen hat auch die Medienöffentlichkeit. Also die Zeitungen haben viel berichtet über den Fall. Und zwar unter Vorzeichen, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Also man hat volle Namen genannt von allen Beteiligten. Man hat auch die Adressen von Neffs gekannt. Und die NZZ zum Beispiel hat damals noch 3 Ausgaben gehabt pro Tag. Und die haben dann zum Teil wirklich 2-mal pro Tag über den Prozess berichtet. Und das hat dann so eine Lawine in Gang gesetzt. Wenn einmal das Interesse da ist, dann kommen die Leute auch.
Wenn Sie da eine Passage aus der NZZ einsprechen lassen, dann hört man mal, wie damals über den Fall berichtet worden ist.
Am 8. März in der Nummer 401 der NZZ berichteten wir über die Verhaftung des 37-jährigen an der Sihlhallenstraße 3 in Zürich 4 wohnenden Zahntechnikers Hans Neff, der im Verdacht stand, seine 29-jährige Gattin Luise, geborene Frischknecht, verwitwete Binotto, in der Nacht vom 21. auf den 22. Februar ermordet zu haben. Kurz vor 2 Uhr wird der Zugang zur Tribüne des Zürcherischen Schwurgerichtssaals geöffnet und wenige Minuten später ist der letzte von den rund 200 Sitzplätzen besetzt. Vor den Fenstern staut sich die Menge derer, die keinen Einlass mehr fanden. In seinem Beruf, den er wild ausübte, er wurde wegen Vergehens gegen das Medizinalgesetz mehrfach bestraft, wird er als tüchtiger Arbeiter geschildert. Seine Praxis aber war nicht bedeutend. Dagegen galt er im Privatleben als unsolider und unzuverlässiger Bursche. Auch musste er für die Gemeinde- und Staatssteuern mehrfach ausgepfändet werden.
Also mit Wertung war man damals auch weniger zurückhaltend, oder?
Ja, definitiv. Die NZZ hat Hans Neff recht gnadenlos vorverurteilt, hat dort aber auch eine Art Vorbild gehabt im Bezirksanwalt Otto Glor. Der hat den Fall untersucht und hat schon nach einem Monat öffentlich gesagt, es könne kein Zweifel daran bestehen, dass ein Verbrechen vorliege und dass Hans Neff der Schuldige sei.
Für den war völlig klar, der Neff hat seine Frau umgebracht. Und der hat den Neff verhaften lassen, hat ihn in Untersuchungshaft genommen. Und bevor der Neff jemals hat können mit seinem Anwalt reden konnte, hat der Bezirksanwalt schon eine Pressemitteilung herausgegeben und hat gesagt, nach der Aktenlage können am Vorliegen von einem Verbrechen nicht gezweifelt werden.
Es gibt also Leute, die haben recht schnell ihre Meinungen gemacht. Vor Gericht gibt es aber nach wie vor so zwei Versionen, was könnte passiert sein. Was sind die beiden Versionen?
Genau, die eine Version ist die von der Staatsanwaltschaft und vom Bezirksanwalt. Die hat so gelautet, dass Hans Neff seine Frau betäubt hat. Und zwar im Zusammenhang mit der angeblichen Zahnbehandlung, die er erzählt hat. Er soll dann nachher ihr noch Wein gegeben haben und den Gashahn aufgetan haben und gewartet haben, bis sie tot ist. Für diese Version hat vorgeblich auch die Tatsache gesprochen. Jetzt muss ich einen kleinen Einschub machen. Man hat damals in den Küchen sogenannte Gasautomaten gehabt. Die hat man mit 20er gefuttert und nur wenn genug 20er dort drin waren, ist auch Gas geflossen. Mhm. Und die Tatsache, dass dort jemand genug 20er reingerührt hat, dass so viel Gas rausfliessen konnte, dass die Frau hat sterben konnte, hat man zu Ungunsten vom Herrn Neff ausgelegt. Mhm. Aber die zweite Version war natürlich immer noch die Version des Suizids. Luise Neff hat vorher jemandem erzählt, sie wolle sich Mut antrinken. Sie habe schon mal probiert, sich mit Gas das Leben zu nehmen und das Mal werde es ganz bestimmt klappen. Sie hatte auch einen sehr hohen Blutalkoholgehalt, höher als man erwartet hätte, rein von dem, was sie an der Fasnacht getrunken hat. Es hat auch eine Weinflasche in der Küche. Ja, das war die zweite Version, die damals diskutiert worden ist im Gerichtssaal.
Die beiden Versionen werden also diskutiert. Wie unterscheidet sich jetzt so ein Prozess in den 30er Jahren von einem, wie wir ihn heute kennen?
Also jetzt mal abgesehen davon, dass wir vor dem Geschworenengericht waren, und wie gesagt, das Unmittelbarkeitsprinzip geherrscht hat, also dass man alles hat müssen im Gerichtssaal erzählen musste, dass man Zeugen aufgerufen hat, ist der Prozessverlauf selber gar nicht so verrückt unterschiedlich gewesen, wie das heute ist. Es sind alle Beteiligten zu Wort gekommen, am Schluss hat es Plädoyer gegeben. Was sich sehr stark unterschieden hat, ist die Strafuntersuchung selber. Die Forensik war natürlich weniger weit damals. Also man hat zum Beispiel keine 3D-Simulationen machen, die man heute machen würde, um herauszufinden, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, dass es ein Unfall sein könnte. Und was auch ganz anders war, sind die Gutachter, die man damals aufgeboten hat. Und das Gutachterwissen, man hat natürlich nicht so viel gewusst. Und es hat dann auch skurrile Szenen gegeben. Es ist zum Beispiel ein Graphologe gekommen, also ein Mensch, der aufgrund von der Schrift von einer Person auf seine Eigenschaften schliesst. Und der Graphologe, der hat gesagt, so ein Mensch hat immer etwas verbrochen. Also der Hans Neff, den können wir eigentlich jederzeit verhaften. Da fände ich immer etwas.
Also aufgrund von seiner Handschrift.
Genau, aufgrund von seiner Handschrift. Was auch noch als Vorwurf im Raum gestanden ist, die ganze Strafuntersuchung sei einseitig gewesen, aber das ist ein Vorwurf, den man heute auch sporadisch einmal gehört.
Es ist nicht nur der Graphologe auftaucht, sondern auch noch ein ziemlich bekannter Zürcher Name damals und bis heute, der Psychoanalytiker C.G. Jung. Wer ist er und was war seine Rolle in diesem Verfahren?
Ja, du sagst es, der C.G. Jung ist damals sehr bekannt gewesen, der Gründer von der analytischen Psychologie, ist von Freud sehr stark beeinflusst gewesen. Er hat damals die Rolle von einem Gutachter übernommen und hat mit dem Hans Neff ein sogenanntes Assoziationsexperiment gemacht. Er hat dem Hans Neff bestimmte Begriffe gesagt. Der Hans Neff musste sagen, an was ihn das erinnert. Und aufgrund von dem Experiment hat dann der C.G. Jung gesagt, jemand, der unschuldig sei, der verhalte sich anders. Er hätte das Gefühl, der Hans Neff hätte ein schlechtes Gewissen. Der Hans Neff hat dann am Schluss von diesen Ausführungen gesagt, ich sage, sie irren, worauf der C.G. Jung geantwortet hat, es ist möglich, es ist möglich.
Das sind also damals Gutachten gewesen, die man vor Gericht gemacht hat. Was hat denn der Hans Neff selber zum Tod gesagt von seiner Frau?
Er hat jede Mordhandlung bestritten oder jede Tötungshandlung bestritten. Das ist so ziemlich etwas Einzige gewesen, wo er konsistent gewesen ist in seinen Aussagen. Im Übrigen hat er mal ein bisschen das, mal ein bisschen selbst erzählt. Was ihm ein bisschen zum Verhängnis geworden ist im ersten Prozess, ist, dass er auch kategorisch ausgeschlossen hat, dass seine Frau sich ins Leben genommen hat. Wahrscheinlich, weil er ein schlechtes Gewissen hatte. Die Ehe ist nicht wahnsinnig gut gelaufen. Es war, glaube ich, auch nicht komplett unharmonisch gewesen. Aber ja, schlussendlich ist er vor der Frage gestanden, ob seine Frau Suizid gemacht hat. Und das gibt niemand gern zu.
Wie hat denn das Gericht am Schluss von dem Prozess entschieden?
Das Gericht hat ihn schuldig gesprochen. Die Gründe wissen wir nicht, weil auch das eine Spezialität war vom Geschworenengericht. Die Beratungen sind damals nicht protokolliert worden. Wir wissen also nicht, was man wem geglaubt hat. Wir wissen einfach, das Urteil ist schuldig und der Richter hat ihn dann zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt.
Und jetzt kommt eben der Walter Bächi ins Spiel. Was spielt der Walter Bächi jetzt für eine Rolle?
Der Walter Bächi ist vom Herrn Rosenbaum gebeten worden, ein Revisionsgesuch einzureichen. Der Herr Rosenbaum hat das nicht selber machen, aus verschiedenen Gründen. Und der Walter Bächi, der hat sich dann regelrecht verbissen in diesem Fall und hat in wirklich mühevoller Kleinarbeit neue Zeuginnen und Zeugen gesucht und hat tatsächlich auch Personen gefunden, die können schildern konnten, dass Luise Neff schon viermal vorher versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Zwei von diesen Zeuginnen waren beteiligt. Eine davon hat Luise Neff sogar selber gerettet. Und das hat dann die ganze Geschichte doch in einem recht anderen Licht erscheinen lassen, weil man plötzlich gewusst hat, aha, die Frau Neff hat es schon mehrfach probiert und jedes Mal mit Gas.
Der Walter Bächi veröffentlicht damals auch das Revisionsgesuch. Und das liest dann viele Jahrzehnte später der Christian Huber. Das ist eine kurze Passage aus dem Gesuch unter dem Titel «Neff ist unschuldig».
Besteht die Möglichkeit, dass die Geschworenen seinerzeit den Neff von der Mordanklage freigesprochen hätten, wenn ihnen das neue Material bereits bekannt gewesen wäre? Begründen die neuen Tatsachen und Beweismittel Zweifel an der Richtigkeit des seinerzeitigen Wahrspruches? Besteht die Möglichkeit, dass nach Aufhebung des Urteils vom 28. November 1934 das Schwurgericht den Neff aufgrund der neuen Beweislage von der Mordanklage freisprechen würde? Wenn diese Fragen zu bejahen sind, muss das Revisionsgesuch gutgeheißen werden.
Hätte Walter Bächi mit dem Erfolg?
Am Anfang hat es nicht so ausgesehen. Er ist vor Obergericht gescheitert, hat es dann weitergezogen als Kassationsgericht. Das Kassationsgericht, das gibt es heute nicht mehr. Das ist früher vor allem dafür zuständig gewesen, wie der Name sagt, zum Urteil kassieren, also Urteil für ungültig erklären. Und das hat das Kassationsgericht tatsächlich auch gemacht. Sie haben zwar zuerst gesagt, das Obergericht habe seinen Entscheid sehr, sehr sorgfältig begründet, aber es habe seine Kompetenzen überschritten, indem es die Revision abgelehnt hat. Man hat dann 1938 den Prozess neu aufgerollt mit neuen Geschworenen.
Es kommt also zu einem zweiten Prozess, in dem Fall Neff. Wie geht der aus?
Diesmal ist der Hans Neff freigesprochen worden. Unter anderem sicher wegen all diesen Zeuginnen, die die früheren Suizidversuche von der Luise Neff geschildert haben.
Was wird aus dem Hans Neff, nachdem er freigesprochen wird?
Das wissen wir nicht so genau. Was wir wissen, ist, dass er eine Genugtuung von 22'000 Franken bekommen hat, weil er schon doch 4,5 Jahre in Haft und dann vor allem im Zuchthaus gesessen. Und das ist fast so viel, wie er von der Unfallversicherung von seiner Frau bekommen hat, wenn sie sich nicht das Leben genommen hat. Was aus ihm nachher geworden ist, das lässt sich leider nicht sagen, weil seine Spur verliert sich sehr schnell.
Was wird denn aus dem Walter Bechi, aus seinem Anwalt?
Ja, für den hat das Ganze ein skurriles Nachspiel. Der Bezirksanwalt Otto Glor, der hat nämlich seine Niederlage nicht überwunden und hat Walter Bechi später wegen angeblicher Urkundenfälschung vor Gericht gezerrt, was allerdings erfolglos war. Der Bechi ist freigesprochen worden. Er war später ein erfolgreicher Anwalt und dann, wie erwähnt, eine Zeit lang einmal ein Sonderstaatsanwalt im Büro neben dem Christian Huber. Und noch später hat er Exit, die Sterbehilfeorganisation Exit, gegründet.
Lilian, aus deiner Perspektive als Gerichtsreporterin, was interessiert dich an diesem historischen Fall Neff?
Also sicher, dass es vor dem geschworenen Gericht war. Ich habe das geschworene Gericht selber nie in einem Fall erlebt. Ich war ein-, zweimal, aber nicht als Gerichtsreporterin. Und es hat schon noch ein spezielles Flair. Oder es ist eine spezielle Stimmung mit all diesen Zeuginnen und Zeugen, mit all diesen Kreuzverhören, die man zum Beispiel heute in einem Gerichtssaal nicht mehr kennt. Was aber auch faszinierend ist, sind so die skurrilen Aspekte von dieser ganzen Geschichte. Die Vorverurteilung, die Medienberichterstattung, die Gutachter, also vor allem der Graphologe. Das finde ich schon noch faszinierend. Und auf der anderen Seite ist gleich vieles so ähnlich, wie es heute abläuft. Und schlussendlich, das ist vielleicht ein bisschen generell, oder? Die Suche nach der Wahrheit, wenn etwas passiert ist, das finde ich spannend.
Wie würde ein Gericht heute, das ist jetzt natürlich sehr spekulativ, aber wie würde ein Gericht heute in so einem Fall echt entscheiden? Schuldig oder unschuldig?
Ich würde sagen, unschuldig. Oder nein, falsch. Ich würde sagen, Freispruch. Und zwar einfach, weil es unüberwindbare Zweifel an einem Schuldspruch gibt. Es könnte theoretisch schon sein, dass Hans Neff seine Frau umgebracht hat. Aber ein Suizid ist genauso wahrscheinlich oder allenfalls sogar noch wahrscheinlicher. Unter so Vorzeichen kann man jemanden nicht schuldig sprechen und ein Leben lang ins Gefängnis rühren. Das geht einfach nicht.
Das ist der gleiche Schluss, wo auch der Buchautor Christian Huber dazu kommt.
Vieles spricht für einen Mord. Vieles spricht für einen Selbstmord. Und vieles spricht für einen Unfall. Was jetzt wirklich war, das muss man offen lassen. So unbefriedigend, dass es ist, ich denke, dass man auch heute wieder zu einem Freispruch mangels Beweisen käme. Also, das ist ein klassischer Fall von im Zweifel für den Angeklagten.
Danke vielmals, Lilian, dass du uns den Fall nochmal erzählt hast, den historischen Fall Neff im Podcast «Apropos».
Danke, Mirja.
Und an dieser Stelle noch ein Hinweis, wenn ihr Lust habt auf mehr Verbrechensfälle aus der Schweiz. Am 28. März startet bei uns ein neues True-Crime-Format. Das heisst «Unter Verdacht». Und wir reden dort jeweils über Verbrechen, die in der Schweiz passiert sind. Historische, aber auch gegenwärtige Fälle. Das Format, das könnt ihr hören beim Tagi, bei der Berner Zeitung oder bei der Basler Zeitung oder bei allen anderen Tamedia-Titeln. Alle Informationen und den Link dazu findet ihr im Beschreib zu dieser Episode. Und gleichzeitig startet auch ein Newsletter mit spannenden Gerichtsfällen. Auch da dazu tun wir euch den Link in Episodenbeschreib, wo man sich für den Newsletter anmelden kann. Und dann kommt man auch immer ein Reminder über, wenn ein neuer Podcast erscheint. Das war die heutige Folge von «Apropos» mit dem historischen Kriminalfall. In der heutigen Folge habe ich mit Lilian Minor gesprochen. Produziert wurde die Folge von Tobias Holzer und Sarah Spreiter. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao miteinander.